NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Nach dem gestrigen Terroranschlag in Südfrankreich gibt's leider ein viertes Todesopfer. Den Polizisten nämlich, der sich gegen Geiseln hat eintauschen lassen. Frankreich ist in Trauer. Dazu erfahren wir gleich mehr von unserem Korrespondenten. In Polen laufen an diesem Wochenende Großdemonstrationen gegen die Pläne der nationalkonservativen Regierung, das Abtreibungsrecht zu verschärfen. Auch dazu haben wir einen Bericht. Und weil ja nun kommende Nacht die Zeit umgestellt wird, befassen wir uns mit der mitteleuropäischen Sommerzeit auch in einem Kommentar. Als erstes aber in die USA. Dort ist ja die Waffenlobby NRA traditionell stark, besonders in Zeiten von US-Präsident Trump. Aber neuerdings gibt es Gegenwind. Landesweit laufen dort heute Demonstrationen. Hunderttausende Menschen demonstrieren für ein schärferes Waffenrecht. Die Demos stehen unter dem Motto March for Our Lives, also Marsch für unser Leben. Die vermutlich größte Kundgebung läuft seit gut einer Stunde in Washington und dort ist die Kollegin Martina Butler. Frau Butler, bevor jetzt der Streit wieder mit dem Präsidenten darüber losgeht, wie viele Leute da auf der Straße sind, was ist Ihr Eindruck, wie groß ist die Demo denn?
Die Demo ist wirklich riesengroß. Das geht in die Hunderttausende allein hier in Washington. Und es gibt ja noch 800 weitere Märsche quer durch die USA. Und die große Straße Pennsylvania Avenue, die auf das Kapitol zuführt, also den Sitz des Kongresses, ist proppenvoll mit Schülern, die zum Beispiel Schilder hochhalten, auf denen steht, warum sind eure Waffen wichtiger als unsere Leben? Oder mehr Bücher, weniger Waffen. Und mir hat Sonja erzählt, warum sie jetzt an diesem Tag mit hier marschiert.
We're here and we're rallying and enough is enough. This is it.
Also sie hat es im Endeffekt satt. Sie sagt, es gab genug Amokläufe an Schulen und an Universitäten. Es reicht, deswegen sind wir hier.
Gibt's denn auch prominente Teilnehmer? Das war ja vorher ein bisschen angekündigt worden.
Ja, also Ariana Grande ist schon aufgetreten. Es werden noch kommen, Miley Cyrus, Jennifer Hudson zum Beispiel kommen. Es gibt auch prominente Unterstützung natürlich. Also allein um diesen Marsch möglich zu machen, haben George Clooney, die Fernsehmoderatorin Oprah Winfrey und auch Steven Spielberg in die Tasche gegriffen und haben jeder gut eine halbe Million US-Dollar zur Verfügung gestellt, damit dieser Marsch eben so organisiert werden konnte, wie das hier jetzt der Fall ist. Und es ist wirklich unglaublich gut organisiert. Und es strömen immer noch weiter viele Menschen zu diesem Marsch.
Was genau fordern die Teilnehmer?
Also die Teilnehmer fordern eine Verschärfung der Waffengesetze. Denn das, was man im Endeffekt hier sieht und was man hier erlebt in den Schulen, dass zum Beispiel Sturmgewehre eingesetzt werden beim Amoklauf, also von dem Amokläufer in Parkland, das ist etwas, wogegen sich hier viele wehren. Und da hat Miley mir gesagt, das ist etwas, weshalb sie jetzt zum Beispiel hier mitmarschiert.
Because I believe that we shouldn't be selling AR-15s at all.
Also sie sagt, ich bin überzeugt davon, dass wir Sturmgewehre in den USA überhaupt nicht verkaufen sollten und dass man zum Beispiel auch schärfere Background-Checks macht, also den Hintergrund der Waffenkäufer besser durchleuchtet, bevor man ihnen überhaupt eine Waffe verkauft.
Wenn diese Demonstrationen so laut sind, landesweit in den Vereinigten Staaten, wenn die Forderungen so deutlich sind, wie reagiert die Politik?
Also sehr zurückhaltend. Es gibt natürlich große Unterstützung, vor allem aus dem Feld der Demokraten, aber ich sag mal eher vorsichtige Unterstützung aus dem Feld der Republikaner, weil das natürlich ein Thema ist, wo viele ihrer Wähler sagen, naja, ob wir wirklich eine Veränderung der Waffengesetze wollen, das wissen wir nicht so genau, um nicht zu sagen, nein, da sind wir dagegen. Denn es ist so, dass von den Republikanern zahlreiche von der NRA auch unterstützt werden, finanziell im Wahlkampf und sich natürlich überlegen müssen, in einem Jahr, in dem im November Kongresswahlen hier sind, ob man eben die eigenen Wähler womöglich auch da verärgert. Und da sind eben viele sehr, sehr vorsichtig, vor allem auf Seiten der Republikaner. Und es ist so, dass es wirklich schwer ist, genau deshalb, weil die Republikaner eben auch im Kongress hier die Mehrheit haben, etwas zu ändern an den Waffengesetzen, weil viele Amerikaner das eben in ihrem Selbstverständnis haben, dass sie sagen, ich habe das Recht, laut Verfassung eben eine Waffe zu besitzen. Und genau deshalb will ich, dass das nicht verboten wird. Wobei man dazu sagen muss, dass die Aktivisten, die für schärfere Waffengesetze sind, eigentlich gar keine Abschaffung dieses Verfassungszusatzes in der Regel fordern, weil sie wissen, das erreichen sie eh nicht, sondern sie wollen im Endeffekt die Stellschrauben verändern, es schwerer machen, dass eben solche Waffen verkauft werden, dass man überhaupt an solche Waffen rankommt, wie sie gelagert werden, wie man überhaupt seine Hände an eine solche Waffe bekommt.
Martina Butler war das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Leitungen waren ein bisschen kipplig, aber dafür war es sehr aktuell. Vielen Dank dafür. nach Frankreich. Die stundenlange Geiselnahme in einem südfranzösischen Supermarkt gestern hat ein mutiger Polizist beendet. Darüber haben wir oft berichtet. Ein Polizist, der sich freiwillig gegen Geiseln hat eintauschen lassen. Heute Morgen ist er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der 45-jährige Arnaud Beltrame wird in Frankreich jetzt als Held gefeiert. Der französische Innenminister twittert heute, Frankreich wird niemals sein Heldentum, seine Tapferkeit und sein Opfer vergessen. Marcel Wagner.
Mittlerweile ist klar, dass Beltrame durch seine Tat mindestens eine Frau aus den Händen des Attentäters befreit hat. Er war ein hochdekorierter Polizist, der mehrere Jahre sogar für die Sicherheit des Präsidentenpalastes mitverantwortlich gewesen war. Vor wenigen Monaten erst hatte Beltrame an einer Übung teilgenommen, die einen solchen Vorfall in einem Supermarkt simuliert hatte. Dadurch, dass er sein Handy auf Empfang geschaltet hatte, konnten die Einsatzkräfte außerhalb mithören, was sich im Supermarkt abspielte. Als sie Schüsse hörten, erstürmten sie das Gebäude und erschossen den Attentäter. Ihren Kollegen konnten sie jedoch nicht mehr retten. Die Tat, sie hat die Gedanken an den Terror nach einer ruhigen Phase in Frankreich wieder wachgerüttelt. Wir stehen unter Schock. Niemals hätten wir uns vorstellen können, dass die Dinge, die wir bei Charlie Hebdo, am Hypercacher oder am Bataclan gesehen haben, sich auch hier bei uns ereignen könnten, vor allem in so einer kleinen Stadt wie der unsrigen, sagte Gisèle Jourda, die Senatorin des Departements Haute, wo sich die Tat ereignet hatte, am Vormittag im Fernsehsender BFM-TV. Heute sind die Gedanken wohl der meisten Französinnen und Franzosen bei Beltrame, den anderen Opfern und den Verletzten, von denen einer noch mit dem Leben ringt. Der Ablauf des Attentats hat gezeigt, dass die Sicherheitskräfte mittlerweile sehr gut auf solche Taten vorbereitet sind. Aber es hat auch schon die Diskussion darüber begonnen, warum einmal mehr ein bekannter Salafist und Krimineller eine solche Tat verüben konnte und wie die Gesellschaft mit dem radikalen Islam umgehen soll.
So viel scheint festzustehen. Der US-Internetkonzern Facebook hat jahrelang Schindluder getrieben mit den Daten seiner Kunden und das millionenfach. Dieser neue Datenskandal zeigt immer mehr Auswirkungen. So wird heute bekannt, der Milliardär Elon Musk zieht die Reißleine. Er löscht die Facebook-Seiten seiner Firmen Tesla und SpaceX als Reaktion. Und auch andere internationale Unternehmen wollen keine Werbung mehr schalten bei Facebook, zumindest vorerst. In Großbritannien ist jetzt ICO aktiv geworden, die britische Datenschutzbehörde. Sie hat die Londoner Zentrale der Beratungsfirma Cambridge Analytica durchsucht, gegen die sich die Hauptvorwürfe richten. Thomas Spickhofen weiß, wie die Durchsuchung zustande gekommen ist.
Am Freitagabend um kurz nach 7 Uhr Ortszeit gab Richter Leonard vom Londoner High Court grünes Licht für die Durchsuchung. Keine Stunde später standen die Ermittler vor der Tür von Cambridge Analytica in der New Oxford Street in der Londoner Innenstadt. 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der britischen Datenschutzbehörde ICO durchsuchten die Londoner Zentrale des Unternehmens. Erst nach 7 Stunden rückten sie wieder ab, am frühen Samstagmorgen um 3 Uhr. Sie verließen das Gebäude unter anderem mit einem Lieferwagen, in dem britische Medien nun Beweismaterial vermuten. Insgesamt 5 Stunden Anhörung an 4 Tagen waren dem Durchsuchungsbefehl im Laufe dieser Woche vorausgegangen. Der auch für Digitales zuständige britische Kulturminister Matt Hancock deutete deshalb inzwischen an, dass die Regierung über einen Ausbau der Befugnisse für die Datenschützer nachdenke, wenn es um den möglichen Missbrauch von persönlichen Daten gehe. In einer Mitteilung der ICO heißt es, diese Durchsuchung sei nur Teil einer größeren Untersuchung über die Nutzung persönlicher Daten und Analysen für politische Zwecke. Das Material werde jetzt erst einmal gesichtet und bewertet, bevor über die nächsten Schritte und irgendwelche Schlüsse entschieden werde. Einem Bericht des Guardian zufolge ermittelt die Behörde auch in der Frage, ob Cambridge Analytica beim britischen EU-Referendum im Juni 2016 eine Rolle gespielt hat. Damals hatten sich die Briten mit knapper Mehrheit für den Brexit, also den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, entschieden. Cambridge Analytica steht aber vor allem unter dem Verdacht, illegal Millionen von Facebook-Nutzerdaten gesammelt und bei der Wahl des US-Präsidenten 2016 eingesetzt zu haben. Die Firma bestreitet dies. Sie kündigte eine eigene Untersuchung an, um sicherzugehen und zu belegen, dass die Daten nicht mehr in ihrem Besitz sind. Zugleich entschuldigte sich Geschäftsführer Alexander Taylor in einer Mitteilung auf der Internetseite des Unternehmens dafür, dass eine Tochtergesellschaft im Jahre 2014 Facebook-Daten zur Nutzung freigegeben habe, für die seitens der meisten Nutzer keine Zustimmung vorlag. Cambridge Analytica habe geglaubt, dass die Daten in Übereinstimmung mit den Richtlinien von Facebook und den Datenschutzgesetzen erworben worden seien, schreibt Taylor. Im folgenden Jahr seien die Daten gelöscht und später die Löschung noch einmal überprüft worden. Ausdrücklich erklärt Taylor, nichts davon sei von Cambridge Analytica bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 verwendet worden. Der bisherige und langjährige Geschäftsführer des Unternehmens, Alexander Nix, war am Dienstag suspendiert worden. Nix hatte sich vor verdeckt arbeitenden Reportern zu Strategien geäußert, mit denen politische Konkurrenten diskreditiert werden können.
Aus London war das Thomas Spickhofen für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Jetzt zu Olaf Scholz. Er war ziemlich genau 7 Jahre lang erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Jetzt ist er tätig in Berlin. Er ist Bundesfinanzminister. Olaf Scholz ist also raus aus Hamburg, wenn man so will. Und diese Freie und Hansestadt sucht jetzt einen neuen ersten Bürgermeister. Bei der Suche sind die Sozialdemokraten heute ein Stück vorangekommen. Ein Sonderparteitag der Hamburger SPD hat nämlich Finanzsenator Peter Tschentscher zum Kandidaten nominiert. Und das mit einer wirklich satten Mehrheit. Tschentscher ist 52 Jahre alt. Er hat in seiner Jugend lange in Niedersachsen gelebt. Und am Mittwoch wird ihn die Hamburger Bürgerschaft wählen. So ist es zumindest geplant. Michael Weidemann.
Tosender Applaus und auch sichtbare Erleichterung unter den Delegierten, als Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit das Ergebnis der Nominierung mit einer großen Mehrheit von Ja-Stimmen verkündete.
Das sind 337 bei 15 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen. Das sind 95,2%.
Damit geht Peter Tschentscher mit einem deutlichen Vertrauensvotum seiner Sozialdemokraten in die entscheidende Abstimmung der Hamburger Bürgerschaft am kommenden Mittwoch. In seiner Bewerbungsrede vor den Delegierten hatte er zuvor angekündigt, die Politik seines Vorgängers Olaf Scholz fortsetzen zu wollen, mit den Schwerpunkten im Wohnungsbau, der Verkehrs- und der Haushaltspolitik. Geht es nach Tschentscher, dann werden die Hamburger Sozialdemokraten auch nach der Bürgerschaftswahl in knapp 2 Jahren weiter mit den Grünen regieren. Der bisherige Finanzsenator blickt dabei auf einen sehr weiten zeitlichen Horizont.
Gemeinsam mit unserem Koalitionspartner werden wir auch in Zukunft die Geschicke unserer Stadt bestimmen. Wir haben in den vergangenen 3 Jahren vieles gemeinsam geschafft und ich bin mir sicher, dass wir das auch über diese Legislaturperiode hinaus tun werden. Wir haben den Blick unserer politischen Initiativen fest auf die 20er und 30er Jahre dieses Jahrhunderts gerichtet.
Vorgeschlagen worden war Peter Tschentscher vom scheidenden Bürgermeister Olaf Scholz, der eine zufriedene Bilanz seiner rund 7-jährigen Regierungszeit zog. In der Wirtschaftsförderung, der inneren Sicherheit und beim Ausbau der Kita-Angebote etwa hinterlasse er ein bestelltes Feld, so Scholz.
Mit dem, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, und mit dem, was wir die letzten Jahre abgeräumt haben, sind wir in Hamburg aufgestellt für eine gute Zukunft. Und ich bin sicher, diese sozialdemokratische Partei wird diese Zukunft in Hamburg managen.
Dass in seiner Amtszeit nicht alles so gelaufen ist wie gewünscht, sprach Scholz nur am Rande an. Dazu gehören die gescheiterte Olympia-Bewerbung und die Ausschreitungen beim G20-Gipfel. Für ihn sei der Abschied aus Hamburg ein wehmütiger Moment, gab der neue Bundesfinanzminister am Ende seiner Rede zu. Neue Landesvorsitzende der Hamburger SPD ist die 40-jährige Sozialsenatorin Melanie Leonhardt. Sie bekam gut 94% der Delegiertenstimmen nach einer programmatischen Rede, in der sie bewusst eigene Akzente setzte, etwa, dass sie Frauenförderung und Sozialpolitik enger miteinander verbinden wolle.
Für mich ist Gleichstellung nicht, wie andere das machen, einmal im Jahr eine Flagge hissen und sich drüber freuen, dass man an den Tag gegen Gewalt gegen Frauen prima gedacht hat. Wir sind die SPD und wir gestalten das jeden Tag und wir werden das mit vieler Kraft tun. Und das ist nicht dröge und das ist nicht kleinschrittig und kleines Karo. Das ist das, wie wir als Partei Regierungspolitik werden prägen müssen in nächster Zeit. Und dafür stehe ich mit meiner Person.
Auch Leonhardt war nach dem Rücktritt von Scholz zunächst als Bürgermeisterkandidatin gehandelt worden, hatte aber aus familiären Gründen auf eine Kandidatur verzichtet.
Jetzt in den Nahen Osten. Bei der Explosion einer Autobombe in der ägyptischen Hafen- und Küstenstadt Alexandria ist heute mindestens ein Mensch getötet worden. Der Angriff galt offenbar dem Polizeichef und er wird besonders aufmerksam registriert, weil übermorgen die ägyptischen Präsidentschaftswahlen beginnen. Da sind die Sicherheitskräfte landesweit in Alarmbereitschaft. Aus Kairo, Jürgen Striak.
Nach Angaben des Innenministeriums befand sich der Sprengsatz unter einem im Stadtzentrum parkenden Auto. Er explodierte, als eine Wagenkolonne vorbeifuhr, in der sich die Leiter der Sicherheitsabteilung von Alexandria befanden. Unter ihnen Mustafa Nimre, der Polizeichef der Stadt. Ägyptischen Medien zufolge hat er den Anschlag überlebt. Das Innenministerium bestätigte bislang nur den Tod des Polizisten. Am Montag beginnt in Ägypten die Präsidentenwahl. Amtsinhaber Abdel Fattah el-Sisi hat den Kampf gegen den Terrorismus zur Hauptaufgabe erklärt. Das Innenministerium hatte vor einigen Tagen behauptet, dass Sicherheitskräfte in den vergangenen 4 Jahren 19.000 Terroristen festgenommen und knapp 1.000 Verstecke von Terroristen und Kriminellen zerstört hätten. Die Wiederwahl von el-Sisi gilt als sicher. Andere Kandidaten waren im Vorfeld verhaftet worden oder zogen ihre Kandidatur zurück. Der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen beklagte jüngst, dass in Ägypten ein, so wörtlich, allgegenwärtiges Klima der Einschüchterung herrsche. Ein Klima, in dem verhaftet und gefoltert werde und in dem unabhängige Medien zum Schweigen gebracht würden.
Jürgen Striak für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. 18.46 Uhr ist es jetzt. Wir gehen nach Polen. Die nationalkonservative PiS-Regierung dort gestaltet das Land weiter um. Viele Medien sind ebenso politisch auf Linie gebracht, wie es bei der polnischen Justiz im Moment läuft. Ein weiteres Vorhaben der PiS ist, das Abtreibungsrecht zu verschärfen. Doch dagegen gab es schon mehrfach laute Massenproteste, nicht nur von Frauen und nicht nur in Warschau. Dieses Wochenende steht wieder unter dem Zeichen solcher Demonstrationen. Und sie finden landesweit statt. Die größte war in der Hauptstadt. Jan Palok hat.
Die Stadt Warschau, die bei regierungskritischen Protesten die Teilnehmerzahl oft eher großzügig kalkuliert, sprach gegenüber diesem Sender von 55.000 Demonstranten, die unter anderem vor die Parteizentrale der Regierungspartei PiS zogen. Viele der protestierenden Frauen und mit ihnen sympathisierenden Männer hatten sich dabei ganz in Schwarz gekleidet, in Anlehnung an die schwarzen Proteste vor 2 Jahren gegen die damals ebenfalls geplanten Gesetzesverschärfungen, auch seinerzeit im ganzen Land. Das polnische Privatfernsehen brachte zur jetzigen Neuauflage diese Stimmen aus dem oberschlesischen Katowice. Mir scheint das, was jetzt passiert, nämlich den Frauen das Recht auf eigene, bewusste Entscheidungen zu nehmen, passt nicht mehr in unsere Zeit. Es gibt viele Männer hier, denn die Frage der Freiheit ist nicht nur Frauensache. Ich mache hier seit den schwarzen Protesten vor 2 Jahren mit. Ich bin frei und erwachsen und kann über mich selbst entscheiden. Ich möchte, dass meine Tochter und ihre Kinder auch selbst entscheiden können. Tatsächlich aber sind in Polen Schwangerschaftsabbrüche schon seit den 90er Jahren grundsätzlich verboten und nur in besonderen Ausnahmefällen erlaubt. Eine Gruppierung radikaler Abtreibungsgegner will aber nun auch den häufigsten legalen Abtreibungsgrund streichen lassen. Bislang sind Abbrüche in den ersten Schwangerschaftswochen dann erlaubt, wenn dem werdenden Kind ein irreparabler, schwerwiegender Gesundheitsschaden droht. Diesen Passus will die Gruppierung Leben und Familie streichen lassen. Sie hat dafür Hunderttausende Unterschriften gesammelt und einen sogenannten Bürgergesetzentwurf eingebracht, der jetzt von einem Sejm-Ausschuss gebilligt wurde. Initiatorin Kaja Godek erklärte den Abgeordneten:
Das ist kein Gesetzesentwurf wie jeder andere auch. Die Regeln kosten täglich 3 Menschen das Leben. Auch jetzt, in diesem Moment, da wir über den Gesetzesentwurf reden, wird irgendwo in Polen das Leben eines Kindes gesetzesmäßig ausgelöscht. Ein Kind, das keine Chance hat, zu seiner Verteidigung aufzuschreien.
Umfragen zeigen zwar, dass eine klare Mehrheit der Polen gegen eine weitere Gesetzesverschärfung ist, aber die Abtreibungsgegner sind sehr aktiv und ein wichtiger Teil der Stammwählerschaft der PiS-Partei. Auch die katholische Kirche hat den Druck zuletzt erhöht. Die Bischofskonferenz äußerte ihr Missfallen darüber, dass der Gesetzentwurf nicht sofort weiter behandelt wird. Stattdessen hat sich der Sejm in der Frage auf nächsten Monat vertagt.
Jan Palok hat, unser Polen-Korrespondent, hält das Thema im Blick. Man kann es nicht oft genug sagen. Heute Nacht wird die Zeit umgestellt. Die mitteleuropäische Sommerzeit greift dann wieder um sich. Von Spanien im Westen bis Polen im Osten, von Norwegen im Norden bis Malta im Süden. Eine Stunde nach vorne. Diese Umstellung der Zeit zweimal im Jahr ist mittlerweile europäische Routine, berichtet Malte Pieper aus Brüssel. Aber bei manchen Politikern und bei manchen Bürgern ist sie immer noch umstritten. Das sagt zumindest der CDU-Europaabgeordnete Sven Schulze.
Es waren mehrere tausend E-Mails, die ich bekommen habe. Ich würde sagen 80% in die Richtung, bitte schafft diese Zeitumstellung ab.
Wie Schulze ging es eigentlich fast allen deutschen Europaabgeordneten. Sie wurden geradezu bestürmt, endlich etwas zu tun. Das Ganze hatte Züge eines organisierten Protests. Aber Kampagne hin oder her, Sven Schulze stimmte vor kurzem für die sofortige Abschaffung der Zeitumstellung.
Das hat sich im Europäischen Parlament nicht verwirklicht. Es gab keine Mehrheit dafür. Es gibt jetzt eine Mehrheit dafür, dass wir nochmal ein Gutachten bekommen. Und das wird sich sicherlich noch einige Jahre jetzt hinziehen.
Geprüft und abgewogen wird nun noch einmal ausführlich. Wie ist das, wenn es abends länger hell ist? Sparen wir tatsächlich Energie oder nicht? Das war ja mal die ursprüngliche Idee. Was ist wiederum auf den Straßen los, wenn das Ganze wieder geändert wird? Also, gibt es tatsächlich am Montag nach der Zeitumstellung gehäuft Unfälle? Wie viele Menschen haben gesundheitliche Probleme wegen der Zeitumstellung? Aber auch, was passiert, wenn wir die Sommerzeit ganz abschaffen? Dann ist es schließlich im Juli schon um 4 Uhr morgens taghell. Am Abend geht die Sonne stattdessen viel früher unter als heute. Und wer will das denn ernsthaft, fragt etwa der Rheinland-Pfälzer Werner Lang.
Sonnenschein ist gesund. Künstliches Licht hat nur 1% der heilenden Wirkung wie die Sonne selbst. Das wird hier alles unter den Tisch gekehrt, weil man nicht in der Lage ist, zweimal im Jahr um eine Stunde die Zeit zu ändern.
Nun werden also wieder Wissenschaftler aus ganz Europa die Vor- und Nachteile der Sommerzeit untersuchen. Sie sollen sehr genau und detailliert arbeiten, lautet die Vorgabe. Bis sie zu einem Ergebnis kommen, kann es deshalb mitunter noch Jahre dauern. Ein Verfahren, das Thüringens Europaabgeordneten Dieter Koch nah an den Rand der Verzweiflung treibt. Es wurde doch schon genug geforscht, stöhnt der CDU-Mann.
Es gibt Studien, die das eine wie das andere herauskriegen. Ich glaube, da muss man einfach dem einen oder dem anderen glauben. Und das ist ein Stück weit Psychologie.
Der wahre Grund für die ganze Studienflut ist aber ein anderer. Selbst wenn sich das Europaparlament beispielsweise endgültig für oder gegen die Zeitumstellung positionieren würde, das ganze Thema ist ureigene Aufgabe der Nationalstaaten. Sie legen die Zeit ganz alleine für ihr Gebiet fest. Dabei müssen Sie aber auch bedenken, so wie Europa heute zusammengewachsen ist, würde ein Chaos ausbrechen, wenn Deutschland beispielsweise die Zeitumstellung abschafft, die Niederlande oder Frankreich nicht. Es muss also unbedingt ein einheitliches Vorgehen her. Und die Diskussion darüber, dieses Fass eben, das will keiner aufmachen. EU-Kommissarin Bulc machte das sehr deutlich. Im Europaparlament sprach sie kürzlich über eine Sitzung der zuständigen Minister. Ich habe ausdrücklich alle Minister aufgefordert, sich zu melden, ob irgendein Land den Status quo ändern will. Und bis auf das Land, das gerne darüber reden wollte, hat sich keiner gemeldet.
Tja, das heißt dann auf gut Deutsch, seitens der EU bleibt erstmal alles so, wie es ist. Ende März werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt, Ende Oktober um eine Stunde zurückgestellt. Die europäischen Mühlen mahlen langsam, auch in Sachen Sommerzeit. Horst Kloiser dagegen findet in seinem Kommentar:
Es wird Zeit. Sommerzeit. Eigentlich aber wird es Zeit, die Zeitumstellung selbst abzuschaffen. Sie nervt. Nicht etwa, weil der morgige Tag eine Stunde kürzer ausfallen wird. Die kriegen wir schon wieder rein. Die ganze Sache ist sinnlos. Die alten Versprechungen, die 1980 bei der Einführung gemacht wurden, nämlich Energie zu sparen, ziehen längst nicht mehr. Das Licht wird nicht früher ausgemacht. Tatsächlich wird im Winter sogar früher geheizt. Im Zeitalter selbstverständlicher Flugreisen, ob auf die Kanaren oder in die Türkei, ist es ohnehin touristischer Alltag, die Uhren vor- oder zurückzustellen. Von Fernreisen nach Thailand oder in die Karibik ganz zu schweigen. Die Zeit der Zeitumstellung ist abgelaufen. Abgesehen von uns Journalisten, die zweimal im Jahr eine mehr oder weniger launige Servicegeschichte zur großen Menschheitsfrage vor- oder zurückschreiben können, braucht das niemand. Mich beeindrucken die Klagen, auch Nutztiere litten im Stall unter der Zeitumstellung zwar nur peripher, weil man Kühen und Schweinen einfach ihre Rolex abnehmen könnte, tatsächlich aber neigen sensible Menschen zu Schlaflosigkeit. Wir hören, dass Depressionen zunehmen. Müdigkeit kann zu Unaufmerksamkeit und damit Unfällen führen. Mag sein. Selbst wenn das die einzigen Argumente gegen Sommerzeit und Winterzeit wären, reichte es. Viel schlimmer ist, dass niemand auch nur den geringsten Nutzen nachweisen kann. Die Tagesabläufe praktisch aller Menschen unterscheiden sich erst recht die privaten Gewohnheiten. Dies aber mit dem zweimaligen Umstellen der Uhren pro Jahr systematisieren zu wollen, das ist etwa so intelligent wie Essenszeiten vorzuschreiben oder für den Stuhlgang Termine zu vergeben. Das Ganze ist anachronistisch oder eben aus der Zeit gefallen. Es wird höchste Zeit, dass das EU-Parlament die Kommission mit einer Prüfung der Sache beauftragte. Zu einem klaren Nein konnten sich die Abgeordneten im Februar nämlich noch nicht durchringen. Sie brauchten wohl ein wenig mehr Zeit. Übel wäre es indes, wenn die Kleinstaaterei in Europa auferstände. Jedem Land seine Regel. Bloß nicht. Die hat Deutschland vor ziemlich genau 125 Jahren erfolgreich überwunden, als die mitteleuropäische Zeit eingeführt wurde und nicht mehr jeder Bahnhof, jede Hauptstadt im Kaiserreich seine eigene Zeit hatte. Züge kamen zum Teil früher an, als sie losfuhren. Fahrpläne waren reine Glückssache. Nun ja, in Klammern gesprochen, das sind sie auch heute noch. Im Ernst, die Zeitumstellung ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Sommerzeit das ganze Jahr über. Das klingt doch optimistischer und passt in die Zeit.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Horst Kloiser. Und wenn wir schon in die Zukunft gucken zur Sommerzeit, noch was. Nachher ist nämlich die sogenannte Earth Hour. Die Umweltorganisation WWF ruft dazu auf, eine Stunde lang das Licht auszuschalten als Zeichen für Klimaschutz. 370 Städte bundesweit machen damit von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Und das bedeutet, in Düsseldorf werden der Landtag, das Rathaus und der Schlossturm nicht beleuchtet. In Köln sind der Dom, 12 weitere Kirchen und die Hohenzollernbrücke Teil der Aktion. Und beispielsweise in Hamburg bleiben das Rathaus und die Speicherstadt für eine Stunde dunkel, genau wie die St. Petri-Kirche und zwei Brücken. Also nicht wundern, wenn heute Abend weniger Lampen an sind als sonst. Und damit sind wir beim Sport mit Sarah Schwedmann aus der Sportredaktion. Fußball-Bundesliga, klare Sache, hat Pause an diesem Wochenende, weil die Nationalmannschaft testet. Gestern Abend in Düsseldorf, wir haben es alle gesehen, das 1:1 gegen Spanien. Und am Dienstag geht es dann weiter in Berlin gegen Brasilien. Wie aussagekräftig sind denn eigentlich solche Tests für die WM in Russland?
Ja, schon aussagekräftig, denn es geht ja gegen richtige Gegner. Spanien und Brasilien, das sind ja schon hohe Hausnummern. Die Testspiele geben Bundestrainer Joachim Löw auf jeden Fall die Chance, intensiv mit der Mannschaft zu arbeiten und den Spielern natürlich die Möglichkeit, sich nochmal in den Vordergrund zu spielen. Das Spiel gestern, das gibt dem Bundestrainer schon einiges zum Nachdenken.
Es sind natürlich viele Erkenntnisse. Diese müssen wir jetzt auch mal ein bisschen zusammenfassen. Ich glaube, es war ein überragender Test für beide Mannschaften. Beide Mannschaften können wirklich Fußballspieler auf einem ganz hohen Niveau, sind technisch sehr, sehr gut.
Ja, Löw muss ja noch schauen, wen er mitnimmt zur WM. Einige Positionen im Team sind hart umkämpft. Im Tor zum Beispiel. Wer soll da spielen? Der noch verletzte Manuel Neuer oder doch Marc-André Ter Stegen, der beim FC Barcelona konstant gut hält? Oder soll Jogi Löw Marco Reus mitnehmen oder Mario Götze? Oder beide? Der Bundestrainer will seinem Team auf jeden Fall jetzt am Dienstag gegen Brasilien ein anderes Gesicht geben als gestern Abend. Er plant mit mindestens 5 neuen Spielern, denn er muss unter anderem die Weltmeister Thomas Müller und Mesut Özil ersetzen. Die sind, wie vorher abgesprochen, schon wieder zu Hause. Emre Can hat dazu Rückenschmerzen, ist auch schon abgereist. Dazu bekommt Sami Khedira eine Pause. Für ihn wird wohl Ilkay Gündoğan spielen. Und Sebastian Rudi ist wieder am Start. Der ist gerade Papa geworden und war deshalb gegen Spanien nicht dabei.
Wir gucken am Dienstag. So viel vom Fußball. Genau. Reden wir, obwohl ja laut Kalender Frühjahr ist, dann doch noch mal bitte vom Wintersport. Deutsche Wintersportler sind an diesem Wochenende noch mal gefragt. Und ich habe mir sagen lassen, zweimal haben sie es auch aufs Podest geschafft. Wer denn?
Ja, die deutschen Skispringer und Biathletin Laura Dahlmeier. Richard Freitag war heute richtig gut drauf und hat die deutschen Skispringer beim letzten Mannschaftswettbewerb dieses Winters auf Platz 2 geführt. Beim Skifliegen in Planica in Slowenien mussten sich die Deutschen nur den Norwegern geschlagen geben. Und Freitag flog mit 243 Metern einen neuen persönlichen Rekord. Laura Dahlmeier ist auf Platz 3 gelaufen beim Biathlon-Saisonfinale in Tjumen in Russland. Den Sieg im Verfolgungsrennen über 10 Kilometer holte sich die Finnin Kaisa Mäcke rein. Und bei den Männern feierte Frankreichs Biathlon-Star Martin Fourcade seinen 70. Weltcupsieg. Bester Deutscher war Erik Lesser auf Rang 5. Leer ausgegangen sind heute die deutschen nordischen Kombinierer beim Schwarzwaldpokal in Schonach. Lokalmatador Fabian Riesle lief auf Platz 7. Olympiasieger Erik Frenzel wurde 18.
Ja, war einfach ein schwieriges Rennen. Sicherlich sind die Bedingungen nicht gerade sehr einfach gewesen. Ja, merke ich einfach, dass mir irgendwo das Feeling momentan fehlt nach dieser langen Saison. Und jetzt hinten raus fehlt einfach so ein bisschen die Kapazität, da richtig nochmal eingreifen zu können und vielleicht doch mal den Einsprung nochmal rauszuholen.
Das gewisse Feeling hatte vor allem Gesamtweltcup-Sieger Akito Watabe aus Japan. Der holt ihn schon nach seinem 7. Sieg in der Saison.
Nochmal kurz auf den Asphalt zur Formel 1. Da steht ja morgen früh das erste Rennen der Saison an in Melbourne. Wer geht denn da mit den besten Chancen an den Start?
Ja, definitiv Weltmeister Lewis Hamilton. Der war im Qualifying in Melbourne in seinem Mercedes am schnellsten und startet also von ganz vorne von der Pole Position. Dahinter kommt dann direkt das Ferrari-Duo Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel. In der Vorbereitung, da waren ja die Top-Teams ziemlich eng beieinander. Also ich glaube, es wird eine relativ spannende Formel-1-Saison.
Sarah Schwedmann war das mit dem Sport im Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.